Ein nicht ganz einfacher Name für den heutigen Sonntag, Misericordias Domini, zu gut Deutsch, die Barmherzigkeit des Herrn oder die Gnadenerweise des Herrn. Diese Namen, die sind ja immer aus den Anfangsworten eines Psalms entnommen und heute an diesem zweiten Sonntag nach Ostern aus Psalm 89, Vers 2. Und an diesem Sonntag wird uns versucht, das Bild des Hirten wieder vor Augen zu halten. Ich weiß nicht, was bei euch in die Gedanken hineinschießt, wenn ihr das Wort Hirte hört. Ich gehe mal davon aus, es öffnet sich zunächst einmal sofort eine Schäferidylle. Da ist so ein Schäfer, der sich so auf seinen Stab lehnt und seiner Schafherde zuschaut, wie sie da weidet. Manch einer wird sich sagen, wieso haben wir schon wieder Weihnachten? Wir haben doch erst Ostern. Haben wir uns jetzt vertan? Also dieses Schäferidyll gehört natürlich zum Hirten, klar, aber es ist nur ein Teil, ein Bruchteil dessen. Und vor allen Dingen ist im Alten Testament das Bild des Hirten eher ein politisches Bild und nicht so ein idyllisches, romantisches Bild. Denn es spricht über die Könige Israels, wie wir das heute in unserem Predigtext hören werden. Und es geht nicht nur um einen, es geht nicht nur um zwei oder drei, sondern es geht um alle Könige Israels, die damals gelebt haben und regiert haben. Und es sind nur wirklich ein paar, die man wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann, wenn man überhaupt eine Hand braucht dafür, die eine gute Figur gemacht haben, in politischer Weise und natürlich in geistlicher Weise. Der Rest, der hat die Verantwortung nicht so wahrgenommen, wie Gott es eigentlich von ihnen erwartet hat. So hören wir heute Morgen von einer Hirtenkritik oder besser gesagt von einer Königskritik, die durch Gott oder die von Gott durch den Propheten Hesekiel ausgesprochen wird. Und diese Kritik, interessanterweise, lässt kein gutes Haar an den Hirten, kein einziges. Alle Könige sind dabei. Wenn wir kurz Revue passieren, der erste König, das war so ein erster Versuch, der gescheitert ist, Shaul. Dann kam David und dann die ganze David-Dynastie über Salomo bis hin zu dem letzten König, Zedekia, im Jahre 587 und dann war Ende. Wenn wir von Jesaja, dem Propheten, hören, der ja zur ähnlichen Zeit gelebt hat, kommt manchmal folgender Satz: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und da sind wir wieder mitten wo? Ja, haben wir denn schon Weihnachten? Wir haben doch Ostern. Es ist nicht in erster Linie ein Weihnachtstext, den wir immer an Weihnachten lesen, sondern es ist Gottes knallharte Kritik an den Hirten, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt, die Könige Israels haben letztlich allesamt versagt, sodass Gott selber Hand anlegen muss und das Hirtengeschäft zur Chefsache ausrufen muss. Er findet niemanden, der den Job so macht, wie er das möchte. Schauen wir uns diesen Text an, der nicht ganz leicht ist. Wir haben auch einige Sprünge in dem Text. Ich lese Hesekiel Kapitel 34, die Verse 1 bis 2, 10 bis 16 und 31. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, also Hesekiel: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Jetzt kommt ein Sprung. So spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seiner zerstreuten Schafherde ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Das war nach der Schlachterübersetzung. Anderes Thema. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht über euren Urlaub dieses Jahr, den Sommerurlaub? Wisst ihr schon, wo ihr hinfahren wollt? Da muss man ja schon sehr früh heutzutage anfangen nachzudenken, um dann auch noch günstige Flüge zu buchen und so weiter und so fort. Was ist ein Kriterium für den Urlaub? Hitze ist es sicherlich nicht, denn da können wir in Österreich bleiben, wir haben es im Sommer hier auch heiß. Da muss man nicht nach Mallorca oder nach Asien oder Afrika. Ein Kollege von mir hat sich was ganz Verrücktes einfallen lassen. Er ist ein Vogelliebhaber und er hat sich ein fantastisches Vogelparadies im fernen, stürmischen Norden ausgesucht, nämlich die Färöer Inseln. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das wohl sein könnte, die Färöer Inseln. Färöer Inseln hört man manchmal bei der Weltmeisterschaft oder so, dann taucht dieser Name auf und du sagst dir, hä? Wo kommen die denn her, wo liegen die denn? Ich habe nochmal extra nachgeguckt und habe sie gefunden, oberhalb von Schottland, westlich von Norwegen, also ziemlich im Norden und südlich von Island. So ziemlich in der Mitte dort, es gibt keinen Fuchs und keinen Hasen da, es gibt nur Wasser. Wo es sonst nichts gibt, da sind diese Inseln. Und man muss diese Inseln sich so vorstellen, zerklüftet, wildes Basaltgestein, brausende Brandung, und die Insel überfüllt mit Vögeln, aber tausende von Vögeln, die da flattern, die da kreischen. Es regnet dort nicht Wasser, sondern wie er sagte, es regnet dort Vogelkot, das Feinste vom Feinen. Also wer einen mal anderen Urlaub sich gönnen möchte, das wäre doch eine interessante Sache. Nun hat mein Kollege erzählt, wie er so unterwegs ist auf dieser Insel, einer dieser Inseln, auf der Suche nach einem guten Ort, wo er filmen kann, wie die Papageientaucher leben und brüten und so weiter und so fort, geht er über einen Pfad und da liegt vor ihm ein totes Schaf. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier passiert? Und er hat sich ein bisschen kundig gemacht und hat herausgefunden, die wenigen Leute, die es da auf der Insel gibt, die haben sehr, sehr viele Schafe. Aber diese Leute suchen diese Schafe nur zweimal im Jahr zusammen, sammeln sie, um dann Wollernte zu haben, um Schafschuhe durchzuführen. Und der Rest des Jahres sind die Schafe sich eigentlich selbst überlassen auf dieser Insel. Und wenn sie dann versuchen, Futter zu finden, was nicht überall auf der Insel so üppig wächst, sondern an die Klippen geraten, dann kann es immer wieder passieren, dass diese Schafe abstürzen, in die Klüfte hineinfallen unten am Fuß der Klippen zerschellen oder in die tosende Brandung hineinplumpsen und weg sind. Das ist die Tragik der Schafe. Nicht nur der Schafe auf den Färöer Inseln, sondern der Schafe allgemein, überall. Sie kommen ohne Hirten nicht klar. Sie brauchen einen, der auf sie achtet, dass sie eben sich nicht in diesen Klippen verlaufen, dass sie auf diesen schmalen Rasenbändern auch bleiben und weiden und sich nicht immer weiter vorwagen. Sonst kommen sie nämlich alleine nicht klar, sondern im schlimmsten Fall dann eben um. Das Problem der Schafe, heißt es, ist, dass ihr Horizont sehr klein ist. Nämlich er ist so hoch wie der nächste Grasbüschel oder der nächste Grashalm, auf den sie zugehen. Und das macht die Sache natürlich sehr schwierig, denn sie sind wenig umsichtig, wenig vorsichtig und Voraussicht kennen sie gar nicht. Dann ist es natürlich unter diesen Umständen vorprogrammiert, dass man im tödlichen Abgrund landen kann. Dieses Schaf jedenfalls, das mein Kollege da vor den Füßen fand, hätte einen Hirten gebraucht. Es hatte aber leider nur einen sorglosen Besitzer, der meinte, ich überlasse die Schafe sich selber und ich kümmere mich nur darum, wenn ich die Wolle eben einsammle und verkaufen will, beziehungsweise wenn ich Schaffleisch auf dem Esstisch haben möchte. Diese Verfahrensweise ist recht schwierig, jedenfalls besonders für die Tiere, die dann so schrecklich enden müssen. Im Alten Testament klagt Gott durch den Propheten Hesekiel die Könige von Israel an. Wir hören: Ich habe jetzt endgültig genug von den Hirten, die keine sind, weil sie ihre Herde nicht fürsorglich weiden. Sie lassen ihr Volk im Stich und beuten sie obendrein auch noch aus. Die Frage wäre, was hat Gott denn für ein positives Hirtenbild? Was will er denn von den Königen? Denn so ungewöhnlich ist dieses Verhalten der Könige Israels im Vergleich zu anderen Königen in anderen Ländern ja wahrscheinlich nicht. In Gottes Augen sollte der König von Israel dem Volk auf dem Weg zu Gott vorangehen. Was ja ein Hirte oder ein Schäfer hin und wieder tut, nicht immer, aber immer wieder, der Herde vorangehen, dass sie weiß, wo es lang geht. Er sollte mit dem eigenen Vorbild das Volk mit Gott in Verbindung bringen. Aber diese Könige haben das Volk von Gott weggeführt. Sie haben Israel zu den Göttern geführt, die ja gar keine Götter sind. Statt ihren Lebensdurst am Brunnen des Lebens zu löschen, das ist die Kritik vom Propheten Jeremia, wurde die Herde an rissige Brunnen geführt, die kein Wasser enthalten. Das heißt, diese ganzen Hirtenriege, die ganzen Davididen, waren eine bittere Enttäuschung für Gott. Und für das Volk die Katastrophe schlechthin. Denn da ist dieses Volk hineingelandet. Trotz vieler Prophetenworte, die es ja gab, blieben die Könige auf ihrer selbstsüchtigen Linie. Sie weideten weiterhin, aber vor allem sich selbst. Sie ließen sich ihrem üppigen Lebensstil durch die Abgaben des Volkes finanzieren, was nicht unnormal ist, wenn man guckt, wie Könige umgehen in ihrem Land. Sie verführten aber das Volk auch immer wieder, indem sie die Götter der starken Nachbarn, mit denen sie paktiert haben, in ihren eigenen Tempel eingeladen haben. Dabei war es doch die Verbindung zu Yahweh, dem einzigen Gott. Diese Verbindung, die Israel zum Volk Gottes macht. Diese Verbindung war es doch, die ihnen Leben geschenkt hat. Für die Schafherde Israel waren die Könige nicht Hirten, sondern eher das Gegenteil, Wölfe. Das Resultat war der Untergang des Staates Juda. Der Nordstaat war ja eh schon Jahrzehnte vorher untergegangen. Und das Volk, das noch übrig war, wurde verschleppt und verstreut in alle Lande, bis zu den Rivers of Babylon. Gott beklagt dem Propheten Hesekiel gegenüber, dass die Menschen wie Schafe einen Hüter mit Weitblick gebraucht hätten. Aber dummerweise haben die Schafe den Bock zum Gärtner, oder besser gesagt zum Schäfer gemacht. Die führten sie nicht zu Wasser und zu Futter, sondern vergifteten sie. Und sie haben auch nicht versucht, sie vor den Raubtieren zu schützen, sondern sie haben auf ihre Kosten gelebt und sie geschlachtet. Jesaja bringt es auf den Punkt, wenn er sagt über sich, sein Volk: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Diesen Vers kennen wir, weil wir den immer sehr geistlich deuten auf die Sünde hin, aber es hat auch eine politische Dimension. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. So ging unser Volk unter. Warum? Weil der Hirte fehlt. Der Hirte, der richtige, von Gott gewollte Hirte, fehlt. Und 600 Jahre später, 500 bis 600 Jahre später, als Jesus die Volksmasse in Jerusalem sieht, da heißt es in Markus 6, 34, sie, die große Masse, die er anschaut, der Israeliten, jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das heißt, hunderte Jahre später hat sich die Situation nicht wesentlich geändert. Frage: Hat sich die Situation denn heute geändert? 2000 Jahre nach Jesus? Sicher, das Christentum behauptet sich im Chor der verschiedenen Religionen: Wir sind die größte Weltreligion mit 2,2 Milliarden Menschen. Jeder Dritte bezeichnet sich als Christ. Aber was heißt das wirklich? Trotz so einer großen Zahl ist die Situation, denke ich, nicht viel anders, als sie gewesen ist. Auch heute gehen viele Menschen, teilweise bekennend, teilweise religiös, teilweise areligiös, sie gehen durchs Leben, alleingelassen mit ihrer Schuld. Alleingelassen mit der Frage nach Gott. Sie leben manchmal an unserer Tür, nebenan. Alleingelassen und noch dazu auf viele falsche Fährten geschickt, auf ihre Suche nach Leben, nach einem Grasbüschel. Es gibt so viele Ideologien, politische Konzepte, Religionen, die locken mit Versprechungen, die darauf abzielen: Komm zu uns, mach bei uns mit und du bekommst das beste Futter für ein gutes Leben. Wir führen dich auf rechter Straße um unseres Namens willen und führen dich zu frischem Wasser. Doch wer dem folgt, fühlt sich bestenfalls irgendwann alleingelassen. Bestenfalls. Und er leidet im schlimmsten Fall irgendwann Schiffbruch oder, sollen wir sagen, Schafbruch. Es geht ihnen zu spät auf, dass diese Hirten, die es überall gibt, selber Hüter gebraucht hätten und gar nicht in der Lage waren, den Weg auch nur für sich, geschweige denn für andere, zu finden. Hirten, die letztlich nicht das Wohl der Mitschafe sahen, sondern nur ihr eigenes Wohl und sich an den Schafen bereicherten. Es fehlt der wahre Hirte mit Weitblick. Und auch heute gibt es Hirten im Volk Gottes, die die Herde Gottes zu Gott führen und mit seinem Wort ernähren sollen und das Gegenteil davon tun. Sie säen Zweifel an Gottes Wort, anstatt die ihnen anvertraute Herde damit zu ernähren, zu trösten, zu ermahnen, zu stärken. Anstatt Gott und Herde zusammenzubringen, verstärken sie die Entfremdung. Auch hier fehlt der Hirte. Und in diese Situation von vor 2000 Jahren bis heute ruft Jesus dieses uns bekannte Wort, das wir auch eben schon gehört haben, zu. Ich bin. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Bevor Jesus auf sich, den guten Hirten, zu sprechen kommt, erwähnt er die Knechte hier. Luther nennt sie die Mietlinge, auch ein interessanter Begriff. Stellen wir uns doch einmal vor, einen reichen Schafzüchter in Australien, der zigtausende von Schafen hat und sie natürlich alleine nicht kontrollieren kann. Der braucht Unterstützung, der sucht Leute, so wie wir das in Amerika von den Kühen her kennen. Und der heuert natürlich Sheep Boys and Sheep Girls an, um seine Schafe zu hüten und vielleicht auch eben die weniger schöne Arbeit, die dabei anfällt, diesen Boys and Girls zu überlassen. Jesus beschreibt diese Knechte und Mägde als Leute, die keine fürsorglichen Gestalten sind, denen die Schafe nicht wirklich am Herzen liegen. Es sind sehr zwielichtige Burschen und Mädels, die er dort beschreibt. So ganz nach dem Muster der Könige von Israel. Wir entdecken hier genau das Format der Könige von Israel, über die Gott nicht nur den Kopf geschüttelt hat, sondern sie abgeschüttelt hat. Sie bereichern sich höchstens an der ihnen anvertrauten Herde. Auf keinen Fall werden sie Helden oder Heldin, wenn Gefahr im Verzug ist. Lateinisch nennt man sie auch Pastores, Pastoren oder Pastorin. Die ihre Schafe mit Gott in Verbindung bringen sollen und auch das entsprechende Vertrauen ihrer Schafe dazu genießen, tun aber alles, um sich effektiv von Gott fernzuhalten. Verführerisch christlich klingende Verirrlehre ist gefährlicher als eine solche, die von vornherein atheistisch daherkommt. Darum wird der veruntreuende Hirte in unserem Bibelwort als gefährlicher und gerichtswürdiger angesehen als der Wolf selbst. Kommen wir aber zu dem positiven Bild. Ich bin der gute Hirte. So stellt sich Jesus vor. Wir können wahrscheinlich nur ganz schwer herausspüren, welche Autorität und Kraft in diesen zwei Wörtchen Ich bin stecken. Diese Wurzel des Eigennamens Gottes, Yahweh, ich bin. In Jesus wird Gott den Menschen ganz nah. In Jesus tritt Gott selbst auf den Plan. Erinnern wir uns an die Worte Gottes durch Hesekiel. Ich vertraue meine Herde nicht länger unzuverlässigen und selbstsüchtigen Lohnhirten an. Ich werde selbst meine Herde weiden. Ich selbst werde mich jetzt eurer annehmen. Ich selbst will euer Hirte sein. Weil die Hirtensache zur Chefsache erhoben worden ist, übernimmt jetzt Jesus das Hirtenamt. Er ist der von Gott eingesetzte Hirte. Und noch mehr, In ihm wird Gott selbst der gute Hirte seines Volkes, wie im Buch Hesekiel versprochen. Und im Johannes wird das nochmal unterstrichen, indem Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Jesus tut nun genau das Gegenteil dessen, was wir im Negativbeispiel gehört haben. Er trennt nicht von Gott, er verführt nicht von Gott weg, sondern er verbindet jeden mit Gott, der zu seiner Herde gehört. Dazu lässt der gute Hirte eigens sein Leben für die Schafe. Sein Tod am Kreuz löscht die Schuld aus, die Gott misstraut, die vor Gott davonläuft, die eben von Gott trennt. Der Hirte Jesus versorgt uns ohne Hintergedanken, die selbst der beste menschliche Hirte hat. Gott will uns nicht an die Wolle, das dürfen wir wirklich glauben, sondern er hat unser Wohl im Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche einen Hirten mit Weitsicht. Vielleicht ist es auch nur mein Problem, aber ich könnte mir vorstellen und habe den Verdacht, dass viele von uns dieses Problem haben. Frag dich einmal selber. Weißt du genau, was in einem Monat ist, in einem halben Jahr, in einem ganzen Jahr, in 10 Jahren? Weißt du, wie es nach deinem Asyl ist, wenn dein Positiv sicher ist, wie es dann weitergeht? Die Jobausbildung, finde ich einen Job? Nach dem Studium, wenn ich im Beruf bin und meinen Beruf wechseln muss? Weißt du, wie es weitergeht, wenn dein Beruf ausläuft? Wie du dann noch versorgt bist? Wer weiß das heutzutage? Wer kennt seine Zukunft wirklich? Ich vertraue und empfehle den Hirten mit Weitsicht. Glaube Jesus. Vertraue dich Jesus an und bitte ihn, der Hirte deines Lebens zu sein. Das Schaf in der Nähe des Hirten ist in Sicherheit und es bekommt die Nahrung, die es braucht. Lass den Hirten in dein Leben hinein und vertraue ihm deine Führung an. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Orientiere dein Leben an der Stimme des guten Hirten. Bleibe an Jesus dran. Suche Trost und Hilfe im Gebet und in der Bibel. Du wirst den guten Hirten dort finden und seine Hilfe und seine Führung auch erleben, wenn du ihm vertraust. Er kann uns durch das Leben führen, zielgerecht, zu guten Weidengründen und zu frischem Wasser. Er kann uns durch das Leben führen, um die Abgründe und Klippen herum, die sich uns in den Weg stellen. Er kann uns durch das Leben führen, selbst dort, wo er uns vor der ultimativen Gefahr bewahrt, unserem Tod. Lass Jesus dein guter Hirte sein. Amen.